Ja, ihr Lieben, schönen Dank, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Ich duze heute alle, ja, nicht persönlich nehmen. Ja, warum ich, der Bernd Schlaber, der hat eben gesagt, bis circa 5:30 soll das hier gehen. Da habe ich gedacht, Mensch, da musst du noch ein Lied singen, da musst du ja auch ein paar Strophen haben, ja, so, damit ich irgendwo, weil wir haben einen ganz kurzen Abschnitt hier, und was soll ich denn so lange sagen? Dankeschön, herzlichen Dank, super. Da war in den USA vor 150 Jahren ein Auswanderer von Mecklenburg, und wie das so war, die waren so im tiefsten Amerika. Und nun war das so, die Gemeinde, die hatte enorm viele Unkosten, da haben sie gesagt, Mensch, wir können dann nicht mehr den Pfarrer, können wir nicht mehr bezahlen. Und irgendwann hatten sie sich entschlossen, wir müssen den Pfarrer einfach kündigen. Und ab nächsten Montag macht dann unser Ältester die Predigt dann im Sonntag. Nun ja, der Sonntag kommt, überall hatte man gehört, die Gemeinde hat den Pfarrer entlassen und jetzt soll der Älteste das alles so managen. Und naja, dann haben sie gedacht, dann müssen wir doch mal schauen, wie die das da machen. Und eine wahre Geschichte, der gute Mann aus Mecklenburg hat das selber seinem Dorflehrer dann geschrieben. Und dann kommen sie aus nah und fern, kilometerweit sind sie gekommen. Die Kirche war noch nie so voll wie an diesem Sonntag, weil man hatte gehört, der Pfarrer wurde entlassen. Nun ja, und jetzt kam der Älteste dort aus der Gemeinde mit ganz, die Knie schlotterten so ähnlich wie meine heute. Als er dann so die Kanzel so hoch stieg und naja, dann ließ er erstmal ein Lied singen. Lied singen ist immer gut, ja, das haben wir auch heute mal ein Lied noch gesungen. Und das hatte 16 Strophen. Und nach der 16. Strophe könnt ihr euch vorstellen, da war die ganze Gemeinde dort ziemlich außer Puste. Nun ja, aber unser Freund, dem war immer noch nichts eingefallen, was er nun dann so vorlegen sollte. Und dann sagt er, gut, dann lass uns noch Lied, was weiß ich, 394 singen, nochmal 13 Strophen. Und irgendwo nach diesen 13 Strophen war die Gemeinde vollkommen fertig. Und dann fing er an mit Matthäus 23, mit diesen Pharisäern und Schriftgelehrten, ihr Zottern und Schlangen. Der hat sich also so verbiestert bei seiner Predigt. Um es ganz kurz zu machen, am nächsten Sonntag war der Pfarrer wieder da. Aber heute haben wir keinen Pfarrer hier. Ich sage immer gerne, ich bin einer aus Gottes einfachem Fußvolk. Und wir haben als Gegenstand heute hier, wie man das sehen kann, der zweite Johannesbrief. Ich weiß nicht, wer den alle schon mal gelesen hat, der liest sich sehr schnell, sodass wir bis 5:30 noch eine ganze Menge Zeit haben. Ich bin normalerweise jemand, der sehr schnell spricht. Ich habe einen lieben Freund, der war über 70, dann wenn ich gepredigt habe, saß der immer so schräg. Und dann hat er mir immer so mit Mund zu verstehen gegeben. Also wenn ich zu schnell reden sollte, ihr Lieben, dann könnt ihr mir das auch bitte nachsehen und einfach mal machen. Manchmal machen sich Christen Gedanken darüber, wie offen oder geschlossen sie gegenüber anderen sein sollen. Insbesondere bei denen, die sich zum Glauben bekennen. Und ich hoffe, dass das heute hier jeder macht. Der zweite und dritte Johannesbrief, der beantwortet nämlich diese sehr, sehr praktische Frage. Der zweite Johannesbrief, der zeigt, wie wichtig das ist, dass unser Haus oder auch die Gemeinde, die Versammlung Gottes, dass die gegenüber Irrlehrern verschlossen ist, ganz geschlossen. Während uns der dritte Johannesbrief eine Politik der offenen Tür für reisende Missionare und Prediger ans Herz legt. Das schreibt ein Bruder, ein Bibelausleger, so als Eingang zum Verständnis des zweiten und dritten Johannesbriefs. Das können wir mal so Überschrift zeigen. Also einmal offen oder geschlossen sind wir. Offen für die Dinge des Herrn, sind wir geschlossen für böse Dinge. Der Älteste. Ich habe nur, damit jeder das weiß, dass der zweite Johannesbrief, der ist ganz hinten kurz vor der Offenbarung angesiedelt. Und ich habe euch das einfach so gedacht, ich kopiere mir das auf so eine Folie und dann lesen wir den gemeinsam. Und dann habe ich so ein paar Worte rot markiert. Nicht, weil die besonders wichtig sind, sondern, das wird vielleicht näher noch deutlich, weil wir ja wissen wollen, wer hat den eigentlich geschrieben und was ist das Ziel und und so weiter. Wer ist der Empfänger und all diese Dinge. Das ist immer ganz gut. Der Älteste der auserwählten Frau und ihren Kindern, die ich liebe, in der Wahrheit. Und nicht ich allein, sondern auch alle, welche die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Es wird mit euch sein, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Ich freute mich sehr, dass ich einige von deinen Kindern in der Wahrheit wandelnd gefunden habe, wie wir von dem Vater ein Gebot empfangen haben. Und nun bitte ich dich, Frau, nicht als ob ich ein neues Gebot dir schriebe, sondern das, welches wir von Anfang gehabt haben, dass wir einander lieben sollen. Und dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr von Anfang gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch kommend bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Seht auf euch selbst, auf dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Jeder, der weitergeht und nicht bleibt in der Lehre des Christus, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Da ich euch vieles zu schreiben habe, wollte ich nicht mit Papier und Tinte es tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude völlig sei. Es grüßen dich die Kinder deiner auserwählten Schwester. Und wer den Brief jetzt bis zu Ende mitgelesen hat, weiß eigentlich, jetzt sind wir kurz vor 16:30, eigentlich schon alles, was darin beschrieben ist. Und meine Frage an euch lautet, woher weißt du, dass Johannes den Brief geschrieben hat? Bei mir steht drüber 2. Johannesbrief. Das muss also einen 1. Johannesbrief geben. Wer war denn bei dem 1. Johannesbrief hier? Und doch ganz viele. Warum steht hier drüber 2. Johannesbrief? Warum? Ich sage ganz kurz. Ich habe zu Hause bei mir in Berlin ein Büchlein, das heißt die Apostolischen Väter. Und die Apostolischen Väter, die lebten zum Teil 100 Jahre, 200 Jahre bis 300 Jahre nach Johannes. Und die haben zum Teil Johannes zitiert. Und dann haben sie geschrieben, das hat Johannes geschrieben. Woher wussten die das? Denn als Johannes hat sich ja nicht hingesetzt, als er seinen ersten Brief geschrieben hat, was von Anfang war, was wir mit unseren Augen gesehen und so weiter. Der hat sich doch nicht hingestellt und hat gesagt, ich bin euer lieber Bruder Johannes. Steht ja da nicht runter. Man gibt, und das habe ich extra mit diesem Roten hier zeigen wollen, also, will doch vielleicht jemand schon vorher die Antwort sagen, bevor ich es jetzt sage. Ja, laut?
Ganz ruhig sagen. Das sind typische Bezeichnungen, die auch im 1. Johannesbrief erwähnt
werden. Sehr gut, ganz genau. Das sind ganz typische Bezeichnungen, die im 1. Johannesbrief erwähnt werden. Einmal das und wo noch? Und da wird es ganz klar, Johannes Evangelium. Leben, Licht, Liebe. Große Themen im Johannes Evangelium. Und das wird deutlich, ganz besonders, wenn dann Johannes, der schreibt ja auch von den Anfängen, er hat zwei Anfänge. Einmal, am Anfang war das Wort war bei Gott, das Wort war Gott. Das ist Johannes Evangelium Kapitel 1, 1. Und dann, was von Anfang war, schreibt er dann in seinem, das ist ganz wichtig zum Verständnis auch dieses Briefes hier. Warum? Weil er nimmt immer Bezug und sagt, was wir von Anfang gehört haben. Von Anfang. Und da fragt man sich, was ist denn das für ein Anfang? Und in der Bibel kennen wir drei Anfänge. Das habt ihr sicherlich letztes Mal gelernt im Johannesbrief. Deshalb habe ich gefragt, wer war letztes Mal da? Es gibt den Anfang, wenn du die Bibel anfängst zu lesen. Da steht dann drin, was steht da? Meine jungen Freunde müssen mir mal helfen. Ohne hinzugucken. Das muss man drauf haben. Ich will ja nicht mehr Peter nennen. Und Peter kenne ich jetzt mit Vornamen gerade. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war, wie unser Kinderzimmer manchmal, Tohu Wabohu. Wüst und leer. Ja? Dann haben wir den zweiten Anfang. Das ist der Anfang, wo Gott schuf, das Sichtbare schafft oder geschaffen hat. Da ist ein Anfang. Das ist der Anfang der Schöpfung. Dann gibt es einen zweiten Anfang. Jetzt wenn man nur jetzt die Zeit der biblischen Zeit, das ist jetzt nicht chronologisch genannt. Und dieser Anfang ist eigentlich der Uranfang vom Anfang. Und da kannst du eigentlich sagen, da war er schon da. Und das ist Johannes Evangelium 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Ganz wichtig. Das kommt nachher noch. Wichtig wird es, weil es nicht ein Gott heißt, wie eine Gruppierung uns weismachen will. Und diese Gruppierung hat einen Geist gehuldigt, den die Bibel der Geist des Antichristus nennt. Oder des Antichrists, wie es hier steht. Ganz wichtig zum Verständnis auch dieses zweiten Briefes. Dann haben wir noch den dritten Anfang. Dieser Anfang vielleicht noch ganz kurz. Johannes Evangelium ist der, weil da steht eigentlich, im Anfang war das Wort. Und man müsste es eigentlich korrekt deutsch übersetzen, in Anfang. Und in Anfang war das Wort schon da. In diesem Anfang als Prinzip. Wenn du also zurückgehst, in dem Anfang, zu dem Anfang hinguckst, dann schaust, ja, dann siehst du schon, da ist das Wort schon da. Das war nämlich schon da, ehe alles Existierende war. Da war das schon da, das Wort. Weil das von Ewigkeit her da ist. Und das Wort war bei Gott, als eigenständige Persönlichkeit, Johannes 1,1. Und das Wort war Gott, nicht ein Gott. Das ist ganz wichtig. Und das macht die Bibel ganz klar deutlich. Also nicht nur bei Gott als eigenständige Persönlichkeit, aber es war zugleich Gott. Und dieses Wort, Johannes 1,14, das wird Fleisch. Auch wichtig zum Verständnis dann unseres Abschnitts hier. Kommen wir näher drauf. Dann, was Johannes deutlich macht, dann in seinem ersten Brief, was von Anfang war, was wir gesehen, was unsere Augen gesehen, was wir betasten konnten, betreffend das Wort des Lebens. Und das Leben ist geoffenbart worden. Und wer ist das Leben? Christus. Christus ist das Leben. Das konnten wir sehen, sagt Johannes. Wir konnten das betasten. Das heißt, das war kein Geistwesen. Das will Johannes klar machen. Der wurde wahrhaftig Mensch. Wir haben das gesehen. Wir haben mit ihm gelebt. Und das, was er alles gesagt und getan hat, das verkündigen wir euch, damit eure Freude völlig sei. Und dann beschreibt Johannes sehr stark Dinge von Wahrheit. Der Sohn des Vaters. Was haben wir noch? Jesus Christus im Fleisch gekommen. Da sagt man, was bedeutet das alles? Da wollen wir heute so ein bisschen drüber nachdenken. Und die Lehre des Christus, was ist das denn? Und wer das nicht hat, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wer das nicht hat, der hat weder noch. Und dann hatten wir eben kurz diese Grobeinteilung, erster Brief, zweiter Brief, das habe ich dann so ein bisschen blau markiert. Nehmt ihn nicht ins Haus auf, grüßt ihn nicht. Oh, ist das so? So komisch, ja? Denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Der Johannes, haben wir gesagt, war also der Schreiber, weil man das, die ganze Prinzipien, was er im Johannesevangelium schreibt, das, wie er sich im Johannesbrief und der erste und der zweite und dritte Brief, überall hat denselben Charakter. Wer schreibt also den Brief? Der Älteste. Warum steht da nicht, ich Johannes? Keine Ahnung. Weiß ich nicht, wie es bei Paulus war, als Apostel. Er nennt sich einfach Ältester, weil er einfach eine Erfahrung hat in den Dingen mit Gott. Und Dinge mitteilen kann, die wahrscheinlich, und das kommt auch so einem so vor, wenn man bedenkt, dass diese Johannesbriefe und die Offenbarung und Johannesevangelium, die wurden alle zu Ende der apostolischen Zeit geschrieben. Und das scheint mir so, als ob das so eine Zeit auch andeuten will, dass apostolische Autorität jetzt nicht mehr greift. Die wird irgendwann aufhören, die apostolische Zeit. Dann kommen einfach ältere Christen. Das Wort Älteste kannst du genauso als älterer Christ oder älterer Mensch wiedergeben. Das ist dasselbe Bedeutung. Und dieser Älteste als solcher stellt er sich vor und an eine, wer ist der Empfänger? Haben wir dann gleich auch blau unterlegt. Eine auserwählte Frau. Schon klar, schreibt jetzt. Und nicht nur dieser Frau, er schreibt auch allen, die ich liebe in Wahrheit. Und nicht ich allein, sondern auch alle, welche die Wahrheit erkannt haben. Die auserwählte Frau, ihr Lieben, da gab es enorm viele Spekulationen im Laufe der Jahrhunderte der Kirchengeschichte. Wer ist diese auserwählte Frau? Weil das Wort Kyriake, das griechische Wort, das heißt eigentlich nicht Frau. Das heißt eigentlich Herrin. Kyrios ist der Herr. Kyriake ist eine weibliche Version für eine angesehene Frau, eine Herrin, die vielleicht Diener oder Knechte hat. Vielleicht hatte sie eine angesehene Stellung. Auf jeden Fall eins war es nicht, was man auch gedacht hat im Laufe der Kirchengeschichte, dass es die Kirche gewesen ist. Es gibt viele Meinungen. Ich habe also auch Meinungen gehört, dass es Maria gewesen sein soll, die Mutter Jesu. Weil Johannes am Kreuz ja den Auftrag bekam, hör mal, das siehe deine Mutter, siehe deinen Sohn. Aber nirgends finden wir in der Bibel irgendwelche Hinweise, dass es wirklich Maria war. Nirgends. Und nicht ich allein, sondern alle, die die Wahrheit erkannt haben. Und auch die sind jetzt angesprochen. Das ist ganz interessant, wenn man die Bibel liest, denkt man an 1. Korintherbrief, dass man dann manchmal Einleitungen liest an die Gläubigen in Korinth und auch allen, die an jedem Platz den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Damit wird deutlich, dass der Schreiber offensichtlich durch den Geist genau weiß, was ich da mitzuteilen habe, das gilt auch für die Gläubigen hier in Celle. Genauso wie für die Leute in Berlin und an jedem Ort irgendwo. Alle, welche die Wahrheit erkannt haben. Und jetzt habe ich mal Wahrheit manchmal klein, wenn ihr das sehen könnt. Ich weiß nicht, wer welche Übersetzung hat, keine Ahnung. Manche Übersetzungen machen diese Unterscheidungen nicht. Ich nehme gerne dafür die Elberfelder Bibel, die macht diese Unterscheidungen. Jedenfalls die revidierte zum Teil schon nicht mehr. Es ist nämlich Unterschied, ob man Wahrheit erkannt hat oder ob man liebt in Wahrheit oder die Wahrheit erkannt haben. Die Wahrheit heißt in dem Sinne wirklich das Glaubensgut, die Wahrheit in Christus, in einer Person. Das werden wir später noch sehen, dass die Wahrheit personifiziert wird. Aber wenn ich einen wahrhaftig liebe, dann meine ich wirklich, hör mal, ich meine das wirklich so. Ich meine das echt. Die ich liebe in Wahrheit. Und nicht ich allein, sondern auch alle, welche die Wahrheit erkannt haben. Das möchte Gott eigentlich, dass du und ich, dass wir solche Leute sind. Menschen, die die Wahrheit erkannt haben. Und was ist das Schlüsselwort? Wer kann mir da nochmal helfen? Ich muss immer mal, damit wir nicht einschlafen. Ja, Jolly, muss ich mal immer drauf pochen. Ja, so. Na bitte, Axel, komm aus Berliner, komm. Das Schlüsselwort im zweiten Brief. Bitte? Wahrheit, ja. Nimm nicht auf, habe ich gedacht. Ja, Wahrheit ist schon aufgefallen. Aber das ist nicht das Schlüsselwort im zweiten Brief. Warum? Weil die Wahrheit ist, da kommt fünfmal vor im zweiten Brief und glaube auch fünfmal im dritten Brief. Wahrheit ist ein typischer Ausdruck von Johannes. Und das werden wir ja auch noch merken. Ja, dass er Wahrheit immer ganz abstrakt sieht. Nimm nicht auf, werden wir noch sehen, weil im dritten Brief geht es ja darum, nimm auf. Jetzt schreibt wieder einer. Was? Eins? Hoffe, das könnt ihr lesen. Im ersten Brief des Johannes fanden wir die Lehre von der Person Christi. Er wurde im Blick auf die Irrtümer geschrieben, die damals schon, wie auch heute, im Umlauf waren. Er begegnet den Angriffen des Feindes auf die Wahrheit, dass Jesus Christus Gott und Mensch war, in einer Person. In diesem zweiten Brief nun wird uns gezeigt, wie sich der einzelne Gläubige den Werkzeugen des Feindes, den Verführern gegenüber, verhalten soll. Logisch, ne? Aber ich fand diese Auslegung mit kurzen Worten, so mal eine Überschrift zu geben, auch über diesen zweiten Johannesbrief. Da ist ein Mann, der wird jetzt nicht mehr Apostel Johannes genannt, der nennt sich jetzt den Ältesten. Und jetzt merkt er, was mittlerweile in die frühe Kirchengemeinde oder Christenversammlung eingedrungen ist. Nämlich ganz fremde und gefährliche Lehren. Der Apostel Paulus hatte den Gläubigen in Ephesus gesagt, ich weiß ganz genau, Kapitel 20 in Apostelgeschichte, nach meinem Abschied, da kommen verderbliche Wölfe hinein in die Herde Gottes. Und die werden die einzelnen Schafe nicht schonen. Die sind, diese verderblichen Wölfe, sind ganz gefährlich für den Glauben, werden den Glauben etlicher zerstören. Alles das würde kommen. Gott wusste ganz genau, wisst ihr, ich war mal vor Jahren mal in der Türkei, und da waren wir in so einem Schmuckhaus, die wollten uns unbedingt Gold verkaufen, ja, was man immer so macht, wenn man so eine Rundreise macht. Und stattdessen hatte ich immer Gold dabei, sage ich, Freunde, ich wollte ihnen eigentlich Gold schenken. Und habe ich auch, ja. Und dann kamen wir so ins Gespräch, und da sage ich, wissen Sie, dass in diesem Wort eigentlich alles schon drauf ist, wie das mal in der Christenheit passieren wird. Wir kamen so länger ins Gespräch, und stellt sich heraus, war der Leiter dieses ganzen Schmuckhauses da, dieses Unternehmens. Und wir unterhielten uns dann über den Glauben und was die Zukunft sagt in der Bibel. Wir haben das eben so ein bisschen besungen. Ne? Meine Zeit steht in deinen Händen. Gott weiß ganz genau, wie das in deinem und meinem Leben weitergeht. Gott kennt das Ende vor dem Anfang, weil er der Ewige ist. Und dann haben wir so darüber gesprochen, wie diese Zeit, gerade Kleinasien, wo wir da waren damals, dass das so eine blühende Christenzeit war, blühende Christengemeinde. Viele Menschen kamen zum Glauben. An jedem Ort konntest du fast sagen, der nächste Ort war schräg rüber. Ich habe mal auf den Ruinen von Laodicea gestanden. Da konntest du schräg rüber gucken, dann sahst du Hierapolis, da waren Gläubige. Dann gucktest du schräg rüber zu dem Berg, am Fuß des Berges, da lag Kolosse. Das war alles nicht weit. Heute überall Ruinen. Und dann sage ich, wissen Sie was, lieber Mann, Gott wusste das alles. Schauen Sie mal hier, dann erzähle ich mir das, wie das mit Offenbarung 2, das ist ja euer Thema dann irgendwann im Juni, Offenbarung 2 und 3, wie das dann alles so beschrieben wurde, dass das immer mehr, dass man die Liebe, die erste Liebe verlassen hat, dass man immer mehr rückwärts ging geistlich, dass böse Irrtümer reinkamen, dass man gewohnt hat, wo der Satan thront, nämlich in der Welt, dass man Christentum und Welt verbunden hat, dass man eine Frau geduldet hat in der Kirche, die die Propheten verführt, dass man so weit kam, dass man einen Namen hat, dass man lebte, war tot, bis es nachher dazu kommt, dass der Herr sagt, ich will dich ausspeien aus meinem Mund. Du bist nicht mehr kalt, Atheist, du bist auch nicht heiß und brennend für mich, du bist ein Mittelding. Du willst überall dabei sein, aber bist nicht wirklich klar auf Kurs mit mir. Das wusste der Herr alles. Das lässt er alles niederschreiben. Und der Johannes, der weiß auch schon, der sieht die Anfänge. Und er sieht, dass da Strömungen kommen, die den Glauben zerstören. Und das hat alles zu tun mit einer einzigen Person. Nämlich, wer ist Jesus? Wer ist Jesus Christus? Ich habe das heute mal so am Bibelstand heute Morgen so erzählt. Da ist ein älterer Herr bei uns in Berlin, hat viel erreicht, enorm viel erreicht. Viele Titel. Und er wollte gerne, dass ich ihn beerdige. Also er ist noch nicht gestorben. Ja? Also Vorsicht. Ich sage das nur mit wirklich, der Mann hat enorm viel geleistet. Also Hochachtung. Sehr nett. Also es gibt Leute, die sind einfach nur liebenswert. Und hat tolle Anlagen. Netter Kerl. Jetzt ist er über 80. Ist immer noch geistig hellwach. Und da habe ich gesagt, wenn ich eine Beerdigung halte, kann ja alt erzählen, was er alles gewesen ist im Leben. aber das hilft doch nicht. Und dann habe ich ihn gefragt, stellen Sie sich mal vor, jetzt steht der Engel an der Himmelstür. Na, die gibt es natürlich nicht, ja, klar. Aber stellen wir uns das mal vor. So habe ich das ihm auch erklärt. Und jetzt sagt der Engel, lieber Herr Dr. So-und-so, ich bin hier eigentlich der, der einlassen soll. Warum um alles in der Welt soll ich dich denn jetzt hineinlassen in den Himmel? Und dann sagte dieser Mann, da war ich so dankbar, ehrlich, weil Jesus Christus für mich gestorben ist. Und die nächste Frage, die wir hier so erläutern müssen, ist, ups, hier sind wir doch. So, nee. Ja. Wer ist dieser Jesus? Weil irgendwann im Laufe der Jahrhunderte wurden die Gläubigen immer mehr durcheinander. Ich bin da gewesen, habe mir das auch angeschaut in Kappadokien, wenn man dann anfing, Bilder in der Kirche, ja oder nein, wo Dinge, die überhaupt in der Bibel gar nicht vorkommen, immer wichtiger werden. Und das die Gläubigen immer mehr durcheinander brachte. Und hier war es dann so, dass man ein Konzil einberief. Und ihr Lieben, eins müssen wir uns klar sein, wenn Leute mit Irrtümern kommen, das sind manchmal ganz charismatische, nette Leute. Das muss man mal ganz vorneweg sagen. Die können sehr freundlich sein. Ich habe das selbst erlebt, war im Landenheim und habe versucht dann mit den Leuten über den Glauben an Christus zu sprechen. Nur wir Christen sind oft sehr schläfrig. Vor mir waren schon zwei andere Gruppen. Einen waren die Mormonen. Und das andere waren die Zeugen Jehovas. Und diese eine Mormonenfrau, ihr Lieben, das war einfach eine Augenweide. Schönes blondes Haar, nett anzuschauen. Und jetzt kommt die, wo lauter junge Männer sind. Na, was denkt ihr wohl, auf wen die gehört haben? Auf mich oder auf die junge Frau? Das ist so. Ganz natürlich. Hat sie keine Chance. Und wurde ein Konzil einberufen, aus einem ganz einfachen Grund. Es gab nämlich große Unstimmigkeiten unter den Gläubigen. Ist Jesus Gott, ja oder nein? Oh, er ist ein Gottmensch. Oder er ist Gott ähnlich und er hat doch selbst gesagt, der Vater ist größer als ich. Was ist denn nun? Und dann kam Arius, ein Ältester aus der Gemeinde aus Alexandrien. Und das war ein hervorragender Vertreter des Subordinationismus. Ja? Kann man das richtig verstehen? Auf gut Deutsch, da versteht man darunter, dass Sohn ein Gott untergeordnetes Wesen ist. Kommen wir näher noch hin. Und der sagt, der Logos, also das ist der Sohn, der besteht nicht wie der Vater seit Ewigkeit, weil er hat einen Anfang gehabt. Heute, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Manches klingt sehr logisch, weil Gott ja logisch ist, sagen sie, und weiter. Er wurde vom Vater aus nicht geschaffen, er ist also ein Geschöpf, aus nichts geschaffen, er ist also ein Geschöpf Gottes. Durch den Logos hat Gott alles andere geschaffen. Das war seine Version der Thesen. Die sind heute sehr viel verfeinert worden und auch sehr weitreichender verbreitet worden. Das werden wir nachher noch sehen. Ich will auch euch nicht mit vielen bösen oder verkehrten Lehren konfrontieren. Ich will einfach nur mal sagen, das waren sozusagen der Hauptredner dieser Richtung, dass man dann Arianismus nannte, bis heute. Und dem gegenüber stand ein anderer Mann, ein sehr feuriger Redner auch, Athanasius, später Bischof von Alexandrien. Und daraufhin, weil man doch noch mehr sich dem Athanasius zuneigte, und wegen seiner Unbeugsamkeit bezüglich dem Arius gegenüber, hat man doch beschlossen, erstmal in dem Konzil, weil man immer noch die Mehrheit hatte, das war ein Mehrheitsbeschluss, ganz wichtig, ja, dass man festgestellt hat, Jesus Christus ist also wahrer Gott, aus wahrem Gott gezeugt, nicht geschaffen, wesensgleich dem Vater. Dass es so viele andere gab, das führte schon ganz früh zu einem Splitten der Kirche Gottes, der Versammlung Gottes, der Gemeinde Gottes. Dass also verschiedene Gruppen da waren und ich sehe gerade, den habe ich doppelt. So, und dann hat man also beschlossen, okay, der Athanasius, das war irgendwo mehr überzeugend. Und man fragt sich natürlich, ist das heute überhaupt wichtig? Ist das wichtig, das zu glauben? Jetzt haben wir ungefähr 1800 Jahre weiter Kirchengeschichte. Und in diesen 1800 Jahren sind natürlich enorm viele weitere Lehren hinzugekommen. Und ich möchte euch nur mal ein Beispiel sagen, was unsere Welt jedenfalls in Berlin massiv beeinflusst ist, sind diese Leute. Und es ist ein Bild gab vom letzten Samstag bei uns in der Wilmersdorfer Straße, Charlottenburg. Die sind ungefähr 50 Meter weiter von uns auf der linken Seite. Ich hätte jetzt noch ein zweites Bild dazu packen können, nämlich 50 Meter weiter auf der rechten Seite. Leider, also so ist es in Berlin runtergekommen. So sind wir runtergekommen da. Es ist leider so. Und da waren genau dieselben Leute. Und die haben, ich weiß nicht, ob ihr das hier in Celle schon mal gehabt habt, die haben ein großes Plakat, da steht drauf, Lies. Ich habe einen lieben Freund, der ist 20 Jahre in England als Stadtmissionar gewesen, in London. Und er kommt dahin zu denen und sagt, you are right, sir, you are right. Also ihr seid recht, ihr habt recht, Leute. Why? Ihr Englisch war nicht so gut. Warum? Yeah, lies, all full of lies, your book. Euer Buch ist voller Lügen, sie haben recht. Weil da steht ganz groß, lies. Und das Wort lies meint eigentlich in Deutsch, du sollst das lesen, das Buch, das heilige Buch des Koran. Aber in Englisch, er war nun Engländer und sagte, es macht mir einfach Freude, denen das zu sagen. Er sagt, in Englisch bedeutet lies oder lies, nämlich lügen. Und dann sagt er, sie haben recht mit diesem lies. Ganz groß steht da lies. Ja? Das heißt in Englisch lügen. Und das ist Tatsache voller Lügen. Und ich möchte Beispiele erwähnen. Nur zwei. Ungläubige sind diejenigen, die sagen, Allah ist Christus, der Sohn der Maria. Wer sagt das zum Beispiel? Ich sage das. Ich weiß, ihr werdet das alles hoffentlich sagen, weil Christus wahrhaftig Sohn der Maria ist, aber auch zugleich Sohn Gottes. Was hat denn Mohammed verstanden? Der hat verstanden offensichtlich, dass Maria und Gott irgendwie was zusammen hatten und dass daraus der Kind gekommen ist. Das ist wahrhaftig die Vorstellung von Mohammed. Und es geht noch weiter, geht noch viel mehr. Ihr Leute der Schrift, treibt es in eurer Religion nicht zu weit und sagt gegen Allah nichts aus, außer der Wahrheit. Christus Jesus, der Sohn der Maria, ist nicht Allahs Sohn, er ist nur der Gesandte Allahs und sein Wort. Ich könnte aus Sure 4 noch ganz viele andere Sachen euch vorstellen, dass er nämlich nicht gestorben ist. Und viele andere Dinge. Und damit werden die Leute eigentlich ganz klar, zeigen sie, dass also das ihnen alles zuwider ist, diese Gedankengebilde der Bibel. Das ist ganz hart zu sagen. Die sagen dann immer, ihr glaubt an drei Götter. Sei Freund, dann hast du Gott nicht verstanden. Wir werden gleich, wenn Gott das schenkt, noch ein paar Gedanken dazu haben. Dann haben wir noch eine extreme Gruppe, die eigentlich uns noch viel näher steht. Oder mal sozusagen, die ist dem Arius so verwandt. Und das sagen die, nach der Auffassung der Zeugen Jehovas war Jesus Christus ein Sohn Gottes. Die erste Schöpfung Jehovas. Da sagen wir die Leute, die Zeugen Jehovas, ihr glaubt an Vater, Sohn, Heiliger Geist, ja. Der Vater ist Gott, ja. Der Sohn ist Gott, ja. Und der Heilige Geist ist Gott, ja. Dann sind das ja drei Götter. Und sage ich, Freunde, ihre Mathematik ist verkehrt. Nicht 1 plus 1 plus 1 ist 3, sondern 1 mal 1 mal 1 bleibt 1. Wissen warum? Das ist ganz wichtig zum Verständnis. Wenn du den neuen, zum Beispiel Hebräerbrief, kannst du das lesen. Da wird von Melchisedek gesprochen, Hebräer 7. Der wird dem Sohn Gottes verglichen, steht da. Und jetzt kommt's. Ohne Anfang, ohne Ende. Der Ewige. Der, Hebräer 9, Christus, der sich durch den ewigen Geist Gott geopfert hat. Gott, der Geist, ist ewig. Gott, der Geist, sendet aus, sende mir nur Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe, Apostelgeschichte 13. Und noch ein Beispiel, um das mal einfach klar zu machen. Wir haben bei uns ein Mädchen gehabt von Zeugen Jehovas vor Jahren. Die wollte sich taufen lassen. Und sie kamen natürlich, oh, ihr Christen, ne? Also, oder ihr Kirchenleute, haben wir alles erlebt. Und ihr seid ja so und so. Und dann kommt sie dahin und ersten zwei Stunden hatten wir nur so Rede gegen Rede, ja, so. Ihr sagt doch so und so. Und irgendwann merkte sie, Mensch, kennen Sie ja doch ein bisschen mit der Bibel aus. Und dann wusste ich zum Beispiel, was sie auch nicht wussten. Sie mischen also viele Dinge, Neues und Altes Testament zusammen. Und ganz besonders Verheißungen für Israel, die beziehen sie sich auf sich. Dass zum Beispiel Israel ein irdisches Volk hat, ist, und dass die Gemeinde Gottes ein himmlisches Volk ist. Diesen Unterschied kennen sie nicht. 1. Korinther 11, letzter Vers, werden drei Menschengruppen erwähnt. Das ist ein Schlüsselvers zum Verständnis der Heiligen Schrift. Da geht es um die Gemeinde, Israel und die Heidenwelt. Diese drei Völker kennt Gott. Gott kennt Israel, Gott kennt die Versammlung Gottes und Gott kennt oder die Gemeinde oder Kirche Gottes und Gott kennt die Heidenwelt, die Nichtchristen. Diese drei Völkergruppen gibt es. Und wenn du Römer 9 bis 11 liest, weißt du, dass Israel eine Zukunft hat. Und wer das negiert, der wird am Hauptthema vorbeigehen. Aber das Hauptthema in der Bibel ist natürlich Christus. Christus ist untrennbar mit allem verbunden. Und die Segnungen, die Christus gibt, die sind himmlische Segnungen. Und da habe ich ihr erklärt, hör mal, schau mal, zum Beispiel der Christ, der wartet auf seinen Herrn vom Himmel. Und dass wir den Himmel entrücken, wussten wir nie gehört, dass es eine Entrückung für Gläubige gibt, war ihr völlig fremd. Dass also die Christen bei Christus in Herrlichkeit werden. Dass unser Bürgertum in den Himmeln ist, wo wir unseren Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Philipper 3, 20, war ihr völlig fremd. Und auf einmal hatte sie Fragen über Fragen. Das kippte so richtig um im Laufe des Gesprächs. Und das war ihr alles völlig fremd, noch nie gehört. Und dass es Vergebung der Sünden gibt. Ihr Lieben, ein ganz wichtiger Punkt. Und damit, ich rede jetzt gar nicht mehr groß über irgendwelche Unterschiede, was der glaubt so oder der glaubt so. Und ich sage, Freunde, ihr von Zeugen, ihr habt ein Problem, ihr kommt 2000 Jahre zu spät. Ihr kommt Tatsache 2000 Jahre zu spät, weil Jehova sich in Jesus geoffenbart hat. Und habe ich diesem Mädel noch eins mitgegeben, sage ich, hör mal, ich möchte dir eins, wir haben jetzt über viele Dinge gesprochen, aber ein Hauptthema haben wir eigentlich kaum berührt. Was machst du mit deinen Sünden? Ich gebe dir bitte den Tipp, dass du wirklich dem Herrn deine Sünden bekennst. Dass du vor dem Herrn mal kapitulierst und sagst, Herr Jesus, ich darf ihn anbeten, ich darf zu ihm beten. Ich kann nur zu Gott beten, sagt die Bibel. Und das ist zum Beispiel eine Folge, warum es auch 2014 überhaupt welche Konsequenz das hat. Und dass du einfach dem Herrn mal deine Schuld bekennst und sagst, Herr, so komme ich zu dir. Du hast gesagt, ruf mich an in der Not. Und so haben wir darüber gesprochen, über das Bekenntnis der Schuld und Sünde. Denn eins, das habe ich ja auch gesagt, und da war ich wirklich Prophet, das habe ich mitgegeben, da habe ich gesagt, wenn du das nicht machst, dann wirst du mich nächstes Mal, wenn wir uns wieder treffen, sagen, ist alles verkehrt, was du gesagt hast. Um das abzuschließen, sie rief nicht mehr an, sie meldete sich gar nicht, sodass ich nachhakte. Und dann sagte er immer, was du gesagt hast, ist alles falsch. Alles falsch. Leute hier bei uns haben gesagt, verkehrt. Und damit, mir ist es immer wichtig, ihr Lieben, euch das mitzugeben, warum mir das, ich kann das belegen nach Gottes Wort. Ich möchte ein anderes Beispiel noch erwähnen. Ich gehe auch in das Landenheim, bin ich oft gewesen, und ich sage etwas ganz Hartes. Meistens waren immer die Zeugen Jehovas und die Mormonen vor mir. Und da habe ich mich immer gefragt, wo sind wir Christen? Und einmal war ich wieder da, da waren so Schwarzafrikaner, da lief die ganze Unterredung in Englisch. Und oh, sagten die, ich dachte, schon komisch. Als ich so reinkam, sie saßen alle am Tisch rum, dachte ich, na, was soll da werden? Ja, ich merke irgendwo, das scheint Zeugen Jehovas zu sein hier. Also willst du gar nicht bleiben? Nee, was wollen Sie denn? Also in Englisch alles, was wollen Sie denn hier? Ja, sag ich, ich habe eigentlich eine ganz wichtige Botschaft für Sie. Ja, können Sie doch gerne auch bei uns, wir hören auch gerne wichtige Botschaften. Sag ich, weiß ich nicht. Ja, kommen Sie, nehmen Sie doch Platz. Also, wenn Sie mich einladen, bitte. Da hatte ich an diesem, normal mache ich das nicht, dass ich ohne Bibel losgehe. Ja, an diesem Tag hatte ich meine Bibel vergessen. Schlechte Sache. Schon ganz schlecht, ihr Lieben. Ja? Soll ich immer wieder mal sagen, für Brüder, wenn die da unterwegs sind. Also, was mache ich nur? Hatte ich deren eigene Bibel, konnte ich dann nur zitieren. Aber selbst mit ihrer eigenen Bibel kamen sie ein bisschen ins Schlingern. weil sie merkten, Mensch, der redet ja was ganz anderes. Das kennen wir ja gar nicht so. Und weil Christus Gott ist und so, da haben wir uns erstmal gar nicht so angetraut, aber dass es eine Hölle gibt, dass ein ewiges Verlorensein gibt und dass es eine Strafe Gottes gibt für jeden, der an nicht glaubt. Der Zorn Gottes, haben wir uns heute am Büchertisch erinnert, der bleibt auf ihm. Das war ihm völlig fremd. Und ihr Freund da, der musste immer seine Instruktionen durchlesen von Brooklyn, dann holt er wieder sein Buch raus und dann guckt er wieder nach und denkt, was steht denn da? Dann muss er wieder gucken und dann, ja, sagt, Moment, Freund, bevor Sie das aber sagen, dann müssen wir aber hier, guck mal, Sacharja 12, da steht, Sie werden auf den blicken, den die durchbohrt haben, spricht Jehova. Wer ist denn durchbohrt worden? Niemand anders als Jehova selbst. Wer ist durchbohrt worden? Nämlich Christus ist Jehova. Das war ihnen völlig fremd. Da wurden sie unruhig wieder und da guckten sie wieder nach in ihrem Buch. Und dann, guck mal, sage ich, Offenbarung 1, da steht's. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Zitat aus Sacharja 12. Und ich bin der Allmächtige, so steht es dort, in Offenbarung 1, 8. Wer ist der Allmächtige? El Shaddai, Jesus Christus. Ist der ewige Gott. Boah, da waren sie total irritiert. Und dann merkte man jetzt, dass Luft vibrierte. Und dann wollten sie nicht mehr. Und dann kam einer und schleuderte mir Offenbarung 22 entgegen. Wer dem Wort hinzufügt, dem wird Gott die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Das heißt, Freunde, ich möchte Ihnen einen Einspruch erheben. Ich habe ihn nur aus Ihrem Buch zitiert, was ich nicht mal so als Bibel akzeptiere. Während Sie mir immer Ihre Instruktion aus New York vorgelesen haben. Wer hat hinzugefügt? Er oder ich? Und dann bin ich gegangen und ich sage euch ganz ehrlich, hinter mir war ein Wutgebrüll. Ja, das habe ich noch nicht erlebt auf dem Zeugen Jehovas, dass sie so ihre Beherrschung verloren haben. Wutgebrüll. Ich könnte auch Beispiele erwähnen mit Zeugen Jehovas, wo ich sage, ich habe immer gewisse Distanz, aber es gibt sehr nette, sehr freundliche Menschen. Wir werden näher noch dazu kommen, vielleicht, wenn ich es nicht vergesse, sonst müsst ihr mich erinnern. Warum ist das wichtig, diese Lehre zu glauben und zu kennen? Was meint ihr wohl? Gebt das einfach mal so weiter. Ist das einfach nur, weil der Herr gerne so ein bisschen so auf Doktrin so Wert legt? Ja? Wisst ihr, kennt ihr den Spruch, gibt es unter Christen leider sehr verbreitet. Ne? Lehre trennt, Liebe vereint. Hier bringst du ja Lehre und das trennt ja wieder. Ja, Arius und Athanasius, also dann ein bisschen Liebe mehr. Warum ist das wichtig, diese Lehre aber zu kennen und zu glauben? Und du merkst doch, dass Johannes das ganz wichtig ist. Warum? Antwort. Daher sage ich euch, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glauben werdet, dass ich es bin, ich bin, sagt der Jesus eigentlich in Johannes 8, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Der Jesus will eigentlich deutlich machen, sagen, ihr müsst das so glauben, wie es über mich geschrieben steht. Es ist nicht so ein Gusto, dass ich bestimme, wie der Weg zu Gott geht, sondern Gott bestimmt den Weg. Denkt mal bitte dran an Kain und Abel. Kain sagt, hör mal, ganz ehrlich, mit den ganzen Opfergeschichten ist ja eigentlich ganz schön, aber ich denke mir eigentlich das besser so. Ich werde mal was machen so. Ich werde mal ein bisschen selber Hand anlegen. Und dann baut er seinen eigenen Altar und macht seinen eigenen Weg. Und so hat man sich einen eigenen Jesus zurechtgebastelt im Laufe der Jahrhunderte. Einen Jesus, den die Bibel nicht kennt. Ein Jesus zum Beispiel im Koran, der nicht gestorben ist, Sure 457, sondern ein anderer ihm ähnlich, sodass sie ihn mit Jesus, also mit Gott, mit Jesus verwechselten und töteten. So steht es dort wörtlich. Und das führt eben dazu, dass es Riesenprobleme gibt. In dem Moment, wo du mit einem Moslem sprichst und sagst, ich möchte dir etwas mitteilen von einem Gott, der Liebe ist, aus der Bibel, dann sagen die gleich, Allah hat keinen Sohn. Da merkt ihr, wie gefährlich dieser Geist ist, der so um sich gegriffen hat und hat 300 Millionen Menschen fest in seiner Klaue. Und jetzt haben wir uns Gedanken gemacht und haben gesagt, warum ist das also wichtig, auch diese biblische Lehre zu glauben? Antwort, den Namen des Herrn Jesus anrufend charakterisierte die Christen in Korinth. Wisst ihr was? Wir beten zu dem Herrn Jesus. Manche Christen trauen sich nicht, zu dem Herrn Jesus zu beten. Ich danke Gott, dass ich auch zu dem Herrn Jesus beten kann, genauso wie ich zum Vater bete. Weil ich zu Gott bete. 1. Korinther 1, 1. Noch ein Punkt. Ich habe jetzt nur mal vier Punkte. Ich habe die nirgends gefunden, ihr Lieben. Ich habe mir nur mal Gedanken gemacht. Warum ist dem der Johannes das so wichtig, wenn er diesen Brief schreibt? Ich erkenne durch Jesus, wer Gott ist. Jemand hat mal gesagt, sehr schön, Jesus ist das Schaufenster Gottes. Und ich kann nur sagen, stimmt durch und durch. Die Bibel sagt das ein bisschen anders, ein bisschen schöner. Die Bibel sagt, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Kolosserbrief, Kapitel 1. Ich wüsste nichts von Gott, wenn der Jesus nicht gekommen wäre. Wenn du noch eins hast, kannst du ruhig sagen, Uwe.
Dass der Sohn den Vater gezeigt hat und damit Gott.
Er hat den Vater auch und auch Gott. Beides. Er hat den Vater offenbart, das ist Johannes Evangelium, und er hat auch Gott offenbart. Richtig. Aber noch mehr, auch es gibt ganz viele. Er kann Sünden vergeben. Markus Evangelium fängt an, dass der Jesus dient als Diener. Und dann steht dann dort, dass Johannes, der bereitet den Weg des Herrn. So wird ein Zitat aus Jesaja 50 gebracht. In Jesaja 50 steht eigentlich dort Yahweh, oder wie die Zeugen Jehovas sagen, Jehova. Und Jehova ist der Vorläufer des Messias, der soll dem Jehova den Weg bahnen. Und der nach Johannes kommt, der dieser Vorläufer ist, diese Stimme des Rufenden in der Wüste, das ist Johannes der Täufer. Und wer kommt nach Johannes? Der Messias. Und wer ist der Messias? Jehova selbst, Christus. Und dann, und der wird dann in Kapitel 2, da kommen so Jünger und lassen ihn runter in so einem Trage, oben durchs Dach. Und dann kommen die Leute und dann sagt er dem der auf der Trage liegt, ach hör mal, deine Sünden sind dir vergeben. Da sind die Leute unruhig. Und der Jude war genauso wie der Moslem und wie der arianische Christ, der sagt, das kann doch nur Gott. Wie kann dieser Jesus sagen, der kann deine Sünden sind vergeben? Weil er Gott ist. Und jetzt sagt er, damit ihr aber seht, dass der Sohn des Menschen, kann man nachlesen, Markus 2, damit ihr seht, dass der Sohn des Menschen Macht hat, auf der Erde Sünde zu vergeben, sagt er zu dem Gelähmten, ich sag dir, steh auf. Und als Beweis dafür steht er auf. Weil dem Herrn Jesus geht es nicht nur um den Körper, aber das werden wir nachher auch noch sehen. Das ist ihm auch wichtig. Es geht ihm auch um seine Seele, die Seele des Menschen, deine und meine Seele. Und dann steht er auf und beweist, er kann Sünden vergeben. Er ist wahrhaftig Gott. Und, das ist was Wunderbares auch, ihr kennt das Glaubensbekenntnis, evangelische Glaubensbekenntnis, ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer Himmels und der Erden, stimmt's? Ich sage immer gerne, das ist falsch. Es ist teils richtig. Aber es ist nur teils richtig. 1. Korinther 8. Da ist ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind. Und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind. Hebräer 1, 10 sagt, er ist der Schöpfer aller Dinge. Er sprach und es wurde. Er gebot und es stand da. Ohne den Herrn Jesus Christus wüsste ich nicht, wer Gott ist. Wir werden nachher noch sehen, wie wichtig das einfach ist. Und wenn ihr merkt einfach, wenn dann Leute kommen und das alles wegnehmen wollen, hast du nichts mehr. Dann fragst du, hör mal, weißt du, dass deine Sünden vergeben sind? Und dann sagen sie dir, vielleicht, wenn Gott gnädig ist, vielleicht, wenn ich das und jenes tue und wenn ich meinen Wachdienst oder meine Wachtürme genug verkauft habe, vielleicht wird Jehova mir dann gnädig sein. Der wird dir nie gnädig sein, weil du immer das Werk auf eigene Anstrengung suchst. Wird nie zur Ruhe kommen, derjenige. Das ist eigentlich, was Gottes Wort uns lehrt. Aber es geht noch weiter. Der Johannes macht deutlich hier in unserem Brief, jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Da mühen sich die Leute ein Leben lang ab. Aber sie haben Gott nicht. Das ist ernst. Johannes sieht das immer ganz abstrakt, aber ganz real. dann denken sie, da kommen diese Leute mit der Bibel in der Hand und sie haben Gott nicht. Und das ist ganz, ganz furchtbar. Und ich hoffe nicht, dass hier jemand ist, der denkt, das ist ja nicht so schlimm. Wir brauchen Gott, ihr Lieben. Und wer den in Jesus hat, und deshalb ist es so wichtig, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn hat. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Der hat auch Gott nicht. Wir merken also, die Lehre des Christus ist wichtig. Und, ups. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Wir müssen hier doch ein bisschen weitergehen. Sind wir soweit klar, mit wichtig das ist, wer Christus ist? Sonst, wenn da was nicht in Ordnung ist oder wenn ihr meint, da habe ich was übersehen oder was nicht genug eindringlich erklärt, bitte laut schreien. Johannes spricht davon, wir haben von Anfang ein Gebot erhalten. Von Anfang haben wir uns daran erinnert. Ach, das erinnert uns an den ersten Brief. Und das wird dann deutlich, dass offensichtlich auch Johannes den zweiten Brief geschrieben hat. Und wenn es nochmal einen dritten Brief erwähnt wird, hat er auch den dritten geschrieben. Die Gebote in 2. Johannes, Verse 4, 5 und 6 erwähnt er das. Und wir werden immer wieder merken, Johannes 10, 18, 12, 49. Kann mal einer Johannes 10, 18 mal vorlesen, ganz schnell. Nur um da, oder mal Johannes 14, 15 und 21, 31. Vielleicht 14, 15, also 14, Verse 15, 21 und 31. Ja, bitte, nicht zu viel auf einmal, bitte. Einer von den jungen Freunden, unter 20 bitte. Oder um 20.
Wie war die Frage?
Johannes 14, Verse 15, 21 und 31 vorlesen bitte.
So haltet meine Gebote.
Bist du unter 20?
Nein. 20 ja nicht.
Komm mal bitte, Freunde, wir sind doch selbst unter uns. Komm, mach mal.
Vers 21.
21 bitte, nächste. Da, Daniel, oder darf ich? 21.
Wer meine Gebote hat, der ist es, der mich liebt. Der, der mich liebt, ist von meinem Vater geliebt werden. Ich werde ihn lieben und ich selbst ihn offenbaren.
Danke. Und 31 auch?
Aber damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und so tue, wie mir der Vater geboten hat. Steht auf, lasst uns von dir wegkommen.
Nee, das war schon okay. Ja, nee. Ich hoffe, ihr bleibt noch ein bisschen. Nein, jetzt lesen wir mal 1. Johannes 3, Vers 14. Erst Johannes 3, 14. Ja, mach was, bist du gerade dran, mach nochmal.
Wir wissen, dass wir auf den Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben.
Danke. Das ist ein Kennzeichen eines neuen Lebens, dass Menschen lieben. Das ist ganz wichtig. Das ist nicht, wenn Johannes von den Geboten spricht, dann spricht er nicht von den 10 Geboten. Warum nicht? 10 Gebote, 1. Timotheus 1, habt ihr sicher gelernt, da von der Zeit, Vers 9, dass für einen Gerechten nicht das Gebot ist, sondern für Gottlose und Sünder. Und dann wird eine ganze Katalog von furchtbaren Sünden aufgelistet, wo eigentlich gezeigt wird, wie viel die Gebote gelten. Christ lebt nie nach Geboten im Sinne vom Alten Testament. Aber der Christ lebt trotzdem nach Geboten, nämlich den Geboten, die wir eben hier vor uns haben. Die Liebe. Das ist nämlich ein Kennzeichen eines neuen Lebens, dass wir die Brüder lieben, die Geschwister lieben, die Kinder Gottes lieben. Ups. Ja. Jetzt noch ein paar allgemeine Worte. Wir haben schon über 5, eigentlich wollte ich nur die Schulstunde machen, hatte ich mir vorgenommen. Noch ein paar allgemeine Worte. Der Älteste der auserwählten Frau, der sagt jetzt nicht, wie das im 3. Johannes ist, der sagt jetzt nicht, der liebe Johannes, der Älteste der geliebten Schwester. Lieben, was ganz wichtig ist, auch mal so ein paar Kleinigkeiten, dass auch wenn es um anderes Geschlecht geht, der eine gewisse Distanz wahrt. Ganz interessant. Dann haben wir gesehen, dass eigentlich nicht eine Frau ist, sondern eine Herrin, keine Kirche oder irgendeine bestimmte Frau. Und ihren Kindern, die ich liebe in Wahrheit, haben wir schon gehört, in Wahrhaftigkeit. Und nicht ich allein, sondern auch alle, welche die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen. Die Wahrheit ist einmal eine Person, das ist Christus, aber die Wahrheit ist auch das Glaubensgut, was man festhalten möchte. Und dann sagt er, was ich eigentlich nur darauf hinweisen möchte, auch über die Grüße, ganz wichtig, aber er spricht von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters in Wahrheit und Liebe. Hier in diesem Einführung, da wird etwas deutlich, nämlich was den Charakter des ganzen Briefes betrifft, nämlich wo es darum geht, dass da einer kommt und er wird diese Dinge, was den Sohn betrifft, versuchen anzugreifen. Im ersten Johannesbrief, dieser, der da kommt, das ist der Antichrist. Es gibt ja auch da schon enorm viele Meinungen über den Antichrist. Da will ich mich gar nicht mit, ihr könnt euch jetzt erzählen, was man immer gedacht hat, Papsttum und alles. Aber der Antichrist hat eins, das hat der Papst nämlich nie gemacht. Der leugnet den Vater und den Sohn. Diese Unterscheidung, die die Schrift lehrt, dass der Gott der Vater Gott ist. Übrigens, ganz interessant, das hat man nie geleugnet von arianischer Seite, dass der Vater Gott ist. Aber 1. Korinther 8 macht das eigentlich sehr deutlich, dass der Vater immer der ist, der plant und dass der Sohn den Plan Gottes ausführt. Und dass er das tut, wenn ich das mal noch mit will, dazu packen will, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und im Kolosserbrief, nochmal eins, wo das auch deutlich wird, wo diese intellektuellen Leute versuchten, das Glaubensgut schon zu zerstören, Gott intellektuell zu begreifen. Ja? Da sagt der Apostel Paulus, es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle der Gottheit, in ihm, in Christus, zu wohnen, in einem Menschen. Christus ist wahrhaftig der Sohn des Vaters in Wahrheit und Liebe. Und das ist eigentlich so das Thema, was er dann so vorstellt. Und der Antichrist, der da kommt, vielleicht erst noch das, bevor ich zu dem Antichrist komme, vielleicht noch hier, was wir hier vor uns haben. Er versichert nämlich, dass sie in Wahrheit, vielleicht das lesen wir mal ganz kurz, weil das sehr gut ist, ein Kommentar über das Thema, was die Unterscheidung von in der Wahrheit oder in Wahrheit. Da schreibt ein Bibellehrer Kelly, er versichert ihnen, dass er sie in Wahrheit liebt. Daran mangelt es stets, wenn man Christus aus den Augen verloren hat. Christus, wie er uns in der Bibel vorgestellt wird, ist ganz wichtig. Die ich liebe in Wahrheit. Er liebt sie nicht wegen ihrer persönlichen Vorzüge, aber davon spricht er nicht, sondern nur von der Liebe in Wahrheit. Das geht noch weiter als in der Wahrheit lieben, nämlich es wahrhaftig. Natürlich kann niemand Wahrheit ohne die Wahrheit vorhanden, niemals Wahrheit ohne die Wahrheit vorhanden sein, aber in Wahrheit bedeutet wahrhaftig wahrheitsgemäß. Ich freute mich sehr, dass einige von deinen Kindern in Wahrheit wandeln gefunden haben. Vielleicht mal auch, vielleicht, ich bin ein Vater von 5 Kindern. Und hier schreibt der Johannes, einige von deinen Kindern. Ihr Lieben, manchmal wünschte ich mir, ich habe ja immer so früher, als meine Kinder so groß wurden, habe ich gedacht, oh, der wird Missionar und der wird Missionarin und möchte dem Herrn, dem Volk Gottes dienen. Da habe ich wirklich gefreut, hätte ich wirklich gewünscht. Ja? Ist leider nicht immer alles so gekommen, wie ich das so wollte. Ist, ja, manchmal sehr träge, wie man das so ist und wie man selbst auch ist. Aber ihr Lieben, Johannes schreibt, einige von deinen Kindern, er sagt nicht alle, ist wünschenswert, in Wahrheit, wahrhaftig wandelnd. Das Wort wandeln, das ist ein alter Ausdruck. Jesus wandelt auf dem See, er ging umher. Oder man kann das Wandeln auch für Leben bezeichnen. In Wahrheit leben. Das ist eigentlich genau die Bedeutung, was ich nach außen sichtbar zeige. ist der echt. Das ist unsere Not heute, in unserer Zeit des hohlen Bekenntnisses. Wir müssen echt sein, wahrhaftig. Das meint Johannes. Und nun bitte ich dich, Frau, nicht, als ob ich ein neues Gebot dir schreibe oder geschrieben hätte. Also auch wieder, was wir eben hatten schon mit dem Gebot. Sondern das, was wir von Anfang gehabt haben. Übrigens, von Anfang zeigt die Unterscheidung des alttestamentlichen Geschlechts. Als Christus kam, gab er den Gläubigen ein Gebot mit, dass sie einander liebt. Kennzeichen eines neuen Lebens, dass sie Liebe untereinander haben. Das ist etwas, wo Gott uns eigentlich auffordert, als Kinder Gottes. Denn ich sage immer hart, ganz hart, dass mir deine Nase oder deine Nase nicht passt. Das ist ganz einfach, das kann jeder Weltmensch dir sagen, was bei dir und bei mir verkehrt ist. Aber jemanden zu lieben, obwohl er ganz anders ist wie ich, kann ich nur aus der Liebe Christi heraus. Durch das neue Leben, was Gott gegeben hat. Das ist also von Anfang beide Male zitiert offensichtlich oder bezieht sich Johannes dann auf diesen ersten Brief, den er geschrieben hat, was von Anfang war. Als Christus in diese Welt kam. Das ist dieser Anfang, den Johannes immer meint. Die vielen Verführer, die jetzt in die Welt ausgegangen sind, die nicht Jesus Christus im Fleisch kommend bekennen. Wenn Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, dann meint das einfach, Gott ist im Fleisch gekommen. 1. Timotheus 3,16, anerkannt groß ist das Geheimnis der Frömmigkeit. Er, der offenbart worden ist im Fleisch. Immer nur, überall, wenn das steht, dass jemand im Fleisch geoffenbart wurde, dann ist das immer, Gott ist offenbart worden im Fleisch. Gott ist Mensch geworden. Haben wir noch Zeit? Ja, muss ich das mal nicht dopen, ja, dopen. Jetzt kommt also dieser Verführer und der Antichrist. Da hatte Johannes in seinem ersten Brief schon gewarnt, dass da jemand kommt, einmal einer, der wirklich ein wahrhaftiger Mensch, der dieser Antichristus werden wird, oder dieser anstelle von Christus, dieser gegen Christus, kann man das übersetzen, der also Ehre für sich beansprucht, Ehre und Anbetung für sich. In Johannes 5 sagte er Jesus einmal zu seinen Jüngern, ich bin im Namen meines Vaters gekommen, demütig, bescheiden und niedrig. Ihr nehmt mich nicht auf. Er hat keinen roten Teppich bekommen in Jerusalem, als er gekommen ist. Im Gegenteil, ein Kreuz hat er bekommen. Es wird mal jemand in seinem eigenen Namen kommen. Johannes 5, 24, glaube ich. Irgendwo muss das stehen, Johannes 5. Den werdet ihr aufnehmen. Und das ist dieser Antichrist. Der kommt nämlich mit großen Worten. Die 2. Thessalonicher 2, in Johannes, im 1. Johannesbrief, Kapitel 2 und 3 wird er erwähnt. Da wird von einem Geist des Antichristus gesprochen, der schon wirksam ist, dieses großtuerisch, aber auch diese Worte und diese Lehre, die dieser Antichristus bringt. Nämlich, dass man diesen Christus seziert, so auseinandernimmt. Da ist so ein bisschen Geist, so ein bisschen Fleisch und so ein bisschen Gott bei, ja, oder so ein bisschen Sohn Gottes, heißt er nicht Gott, und versucht. Und man lässt die Lehre über die Bibel nicht mehr stehen. Die will man gerne intellektuell begreifen. Und das kannst du nicht. Bin ich in der Lage, Gott zu begreifen? Einer, der spricht, der das, so sagt es Römer 4, der das Nichtseiende ruft, als ob es da ist. So eine Schöpfermacht hat er. Und der sprach, es werde und es wird. Kann ich Gott verstehen? Und wir Menschen maßen uns an, Gott zu verstehen. Das ist das Problem, das dahinter steckt. Gott irgendwo intellektuell zu begreifen, das schaffen wir nicht. Und da kommen dann so eine Lehre, wie ein Arius sie gelehrt hat. Und ein Mohammed und viele andere. Diese sind also gekommen, dass wer in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Ganz wichtig, wenn ich in dieser Lehre bleibe, wie Gottes Wort uns vorstellt, der hat sowohl den Vater, und die Zeugen denken ja, dass Jehova der Vater ist, als auch den Sohn. Da habe ich den Zeugen immer gesagt, liebe Freunde, woher wisst ihr denn, dass Jehova der Vater ist? Wie kommt ihr darauf? Das ist selbstverständlich, so eine Lehre. Na, weil sie in Putin das so vorgegeben bekommen haben. Wenn jemand zu euch kommt, jetzt kommt es, diese Lehre nicht bringt, den nimmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Jetzt kommen so Leute und nehmen diese Lehre nicht an. Was machst du dann? Ist lieblos, ne? Nehmt ihn nicht ins Haus auf. Grüßt ihn nicht. Nun war das Mädchen ja bei uns. Und wir haben sie natürlich aufgenommen. Weil sie war natürlich nicht die Verführerin erstmal, sondern eine Verführte. Vor Jahren kam ein Mann aus Brooklyn. Sehr nett wieder. Ich sage es noch einmal. Diese falschen Propheten, nenne ich das mal, sind oft sehr gewinnende, charismatische Menschen. Und dann haben wir uns ungefähr 2 Stunden lang sehr intensiv unterhalten über das Thema, was wir jetzt hier so vor uns hatten. Habe ich auch versucht zu erklären. Dieser Mann war sehr nett. Wir hatten ein sehr, auch menschlich kann man sagen, wirklich so warmes Gespräch, angenehmes Gespräch, gutes Klima. War nicht boshaft oder irgendwo, sehr, sehr nett. Weil ich merkte wirklich, der Mann kennt die Bibel sehr gut. War aber Zeuge Jehovas und kam aus der Zentrale aus Brooklyn. Und dann sagte er, wissen Sie, zum Abschluss, ich möchte Ihnen die Hand geben. Das war wunderschön, das Gespräch mit Ihnen. Ich danke Ihnen. Und dann sage ich, wissen Sie, lieber Mann, ich kann Ihnen die Hand nicht geben. Gottes Wort belehrt mich. Sie bringen die Lehre des Christus nicht. Und Sie sollen wissen, dass ich Gottes Wort auch ernst nehme. Das war so, als ob ich ihm links und rechts eine Ohrfeige gegeben hätte. Aber ich habe gedacht, vielleicht macht ihn das auf, wach, dass es mir um den Herrn Jesus geht, nicht wegen ihr. Ich hätte ihm gerne die Hand gegeben, kein Problem. Aber Gottes Wort sagt das. Nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, und das ist jetzt das Zweite, der nimmt teil an seinen bösen Werken. Das sind böse Werke. Letztlich sind das Leute, die den Glauben unzähliger Menschen zerstören. Das führt dazu, dass Leute so unsicher sind, so ängstlich sind. Das merken wir in Berlin, in der Großstadt, dass sie da kommen. Dass, ach, was sind sie denn für Leute? Die Leute sind, wenn man schon von Gott redet, Vorsicht, was ist denn das für eine Type da? Ja, so lang, ja, so urig, ja, so zottel die Haare. Vorsicht. Ja, Berliner, kennst du ja, Schnauze, ja, immer vorne weg. Ach, sagt der Johannes, ich hätte euch noch vieles zu schreiben. Ich wollte es gerne noch mit Papier und Tinte tun, aber, sagt er, ich möchte es gerne persönlich. Persönlich, ihr Lieben, ist immer so schön. Da kann man so Fragen beantworten, die jetzt noch offen bleiben, die wir auch sicher haben. Und ja, damit unsere Freude völlig sei. Freude muss gegründet sein, alleine in einer Person, in einer Botschaft, die diese Person auch letztlich beinhaltet. Das ist der Herr Jesus Christus. Und als Abschluss hat jemand sehr schön mal geschrieben, auf spitzfindige Fragen über die Person Jesu einzugehen, das führt dahin, dass die Seele dahin welkt und dass sie in Verwirrung gerät. Es führt dahin, dass der Geist der Anbetung und der Hingebung zerstört und durch dornenvolle Untersuchungen ersetzt wird. Man macht also, man seziert diesen Gott, diesen Christus. Als ob der Geist des Menschen die Frage lösen könnte, auf welche Weise die Menschheit und die Gottheit in Jesus vereinigt wären. In diesem Sinne heißt es, niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Unser treuer Heiland war durchaus und wirklich ein Mensch, wie ich es bin. Wenn es sich um den einfachen und vor allem anderen absehenden Gedanken an die Menschheit handelte, doch ohne Sünde, auf wunderbare Weise durch göttliche Kraft geboren und mehr noch, er war Gott offenbart im Fleisch. Mit kurzen Worten zusammengedrückt. In Matthäus 11, den der Schreiber hier zitiert, da heißt es, Vers 8 und 29, da hat der Herr in seinem Lob zum Vater, sagt er, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast, das Unmündigen geoffenbart. Und dann sagt er, damit in Verbindung sagt er, und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und wem irgend der Sohn ihn offenbaren will. Das heißt, der Vater, wie eben gesagt wurde, der wird durch den Sohn geoffenbart. Aber und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und da wird nichts mehr geschrieben, und wem der Vater offenbaren will. Nirgends. Das musst du glauben. Das kannst du einfach nur glauben. Du kannst einfach nicht verstehen, dass Gott Mensch geworden ist. Und kannst du sagen, wie kann das gehen, dass ein Mensch, das versuchen wir die Muslime immer zu erklären, sage ich, Freunde, ich glaube das. Und das gibt mir Seele, meiner Seele Freude und tiefen Frieden, dass ich weiß, meine Schuld ist vergeben. Jetzt zum Abschluss eine Geschichte. Meine Freunde sind ja auch schon so etwas jüngeren Datums. noch eine kleine Geschichte. Ich habe die Geschichte in der Türkei schon erzählt, ich habe sie vor Muslimen erzählt, jeder Couleur, und ich erzähle sie auch euch. Und ich denke, vielleicht wird der eine oder andere, wer die kennt, der wird mir die Antwort bitte nicht verraten, sondern die sollen die raten, die die Geschichte nicht kennen. Das ist ein Mann, ich habe die Geschichte überall schon, ob der jetzt in der Türkei gelebt hat oder in Mazedonien, spielt überhaupt keine Rolle, oder in Polen, in irgendeinem Bergregion, wo es sehr kalt und einsam ist und wo es richtig kalt werden kann. Und da hat er gesagt, okay, wir sind arm, Leute, ich bestelle als Dorfchef, hat unser Freund hier gesagt, ich nenne den mal Bernd. Ja? Der Bernd hat gesagt, ich werde jetzt mal hier Decken kaufen. 50 Decken. Und wer eine haben möchte, der kommt zu mir und kriegt die von mir. Wer einfach an meine Decken in meiner Hütte rangeht, der wird ausgepeitscht mit 40 Peitschenhiebe auf den Rücken, dass es knallt. Eines Tages, ich muss es kurz machen, wir haben ja schon halb, fehlen 2 Decken. Freunde, holt die gesamte Dorfmannschaft wieder auf den Marktplatz. Freunde, ich habe euch gesagt, wer die klaut, kriegt 40 Peitschenhiebe auf den Rücken, dass es knallt. Sucht er. Ich werde es finden. Das Dorf ist nicht groß, wir kriegen das raus. Sie suchen ein paar Tage, dann finden sie die beiden Decken. Ha! Was für eine Freude. In der Hütte seine eigene Mutter. Das ist schlecht gelaufen. Alte Mutter, ich war jetzt, so Gott will, morgen auch zu meiner alten Mutter, 92. 40 Peitschenhiebe auf dem Rücken, das überlebt die nicht. Das weiß auch unser Freund hier, Bernd weiß das auch. Was mache ich bloß? Wenn ich den aber jetzt schlage, dann stirbt sie mir weg und ich bin hart, aber gerecht. Wenn ich sie aber nicht schlage, weil bei den anderen hätte ich geschlagen, aber weil es meine Mutter ist, weil ich meine Mutter lieb habe, dann bin ich ungerecht. Was soll ich tun? Wer kennt die Geschichte? Schön, prima, sehr schön. Das ist auch eine sehr schöne Geschichte. Neigt sich. Ich habe die im schönen islamischen Land erzählt, da waren so ein paar harte Typen. Und eigentlich bei Moslems kannst du grundsätzlich immer von ausgehen, knallhart, natürlich, logisch, draufhauen auf die Mutter. Sag ich, hör mal, Junge, das ist die Mutter. Hast du die nicht lieb? Ja klar, aber ist doch gerecht. So sind wir Menschen erzogen. Und vor dem Dilemma stand Gott auch. Was hat unser Freund gemacht? Was hat der Bernd gemacht? Wer kennt die Lösung?
Er hat sich selbst über seine Mutter gebeugt und hat sie auspeitschen lassen.
Ganz genau. Das hat er gemacht. Das sagt der Freunde, kommt alle auf den Marktplatz, das Urteil wird heute vollstreckt. Und dann kommt die Mama, wird rangeholt und zetert und wimmert. Junge, Mensch, deine Mutter. Ja, sagt er, du hast das gemacht, du hast mein Gebot übertreten. Und dann sagt der Junge, und ich sage dir, du musst richtig zuschlagen, Axel. Ja, damit er kracht. Und dann kommt er los, die Mama wimmert und dann zieht er sein Hemd aus. Dann beugt er sich über die Mutter und sagt, so Freunde, und jetzt hau richtig drauf, aber bei mir. Und er beweist, ich habe die Mutter lieb. Und er beweist, ich bin absolut gerecht. Das hat Gott in Christus getan. Deshalb muss der Mensch werden. Wenn ich das den Freunden vom Islam erzähle, da waren jetzt vor kurzem 2 wieder gewesen, da sagt der eine zu mir, ich habe ihre Botschaft verstanden. Und da ist er gegangen. Ich hoffe, ihr habt die Botschaft auch verstanden. Bis zur Pause jetzt.